ARD.
Was war das für ein Hoch und Runter in den letzten Wochen und auch jetzt noch? Jede Sekunde kann was passieren. Entweder euer Geld ist weg oder es wird ganz schnell mehr. Je nachdem, was dieser eine Mensch im Weißen Haus so sagt. Vielen ist ganz schlecht geworden, schwindelig von dem, was Donald Trump an den Börsen der ganzen Welt ausgelöst hat. Von einem Tag auf den anderen Milliarden verpufft. Dann wieder fette Gewinne. Das hat viele Menschen auf der ganzen Welt verunsichert. Übrigens ganz egal, ob man jetzt selbst Geld hat oder nicht. Das war wirklich ein Riesenspektakel. Solche Unberechenbarkeiten machen alle irgendwie fertig. Vor allem natürlich die, die ihr Erspartes irgendwo angelegt haben und jetzt gar nicht mehr wissen, ob das noch eine gute Idee war. Die Welt, die wackelt wie schon lange nicht mehr. Obendrauf noch eine Wirtschaftsflaute in Deutschland. Aktien rutschen, Kryptos crashen, Gold boomt. Wohin soll man also seine Kohle stecken? Wenn es um die Altersvorsorge zum Beispiel geht. Wie sicher ist da mein Geld? Und wenn es mal sowas wie einen digitalen Blackout geben sollte, komme ich dann überhaupt noch an mein Geld ran? Fragen über Fragen und wir, der Plus-Minus-Podcast, lässt euch damit nicht alleine. Wir lassen euch nicht allein. Ihr konntet Fragen stellen als Sprachnachricht über WhatsApp. Und heute kann es sein, dass sich der ein oder andere tatsächlich hier im Podcast selber hört. Wir fragen uns heute, was wäre, wenn? Wir spielen unterschiedliche Szenarien durch. Und eins sage ich schon mal vorweg, wir klären heute so grundsätzliche Sachen, damit ihr dann Nutzen und Risiken selber besser einschätzen könnt. Konkrete Anlagetipps nach dem Motto, ja, jetzt bitte alle schnell mal das kaufen und das auf jeden Fall verkaufen, gibt's natürlich bei uns nicht. Das dürfen wir auch gar nicht. Aber wir beantworten eure Fragen, habe ich ja versprochen. Und dafür habe ich mir einen absoluten Fachmann ins Studio geholt. David darf heute mal frei machen. Dafür ist Saidi Sulilatu bei uns im Studio. Manche kennen ihn vielleicht. Er ist Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztipp. Das gehört zu der gemeinnützigen Stiftung Finanztipp. Und Saidi Sulilatu ist mit 500.000 Followern bei YouTube ein richtiger Star. Bei YouTube erklärt er regelmäßig, was ihr rund um euer Geld wissen müsst. Wir zwei rocken heute das Studio. Ich bin Anna Planken und sage ganz, ganz herzlich willkommen, Saidi.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, da zu sein.
Ja, dann starten wir mal direkt mit den Fragen von euch zu Hause. Stefan, der kriegt die Krise, wenn er auf diese Gesamtgemengelage guckt und will wissen.
Gibt es Statistiken, wie lange es dauert, bis sich die Börse bei einem massiven Abwärtszyklus wieder erholt? Ich denke so an die großen Krisen wie die Dotcom oder Bankenkrise, Eurokrise oder auch jetzt in Anbetracht vielleicht kriegerischer Auseinandersetzungen.
Saidi, bevor wir auf die Börse und die Aktien in meinem Speziellen gucken, kannst du sowas generell beantworten?
Ja, also man kann schon sagen, dass normalerweise nach einem großen Börseneinbruch das schon eine Weile dauert, typischerweise paar Jahre kann man schon sagen, dass sich das wieder erholt. Nun muss man sagen, die letzte Krise, letzter Einbruch war nicht ganz so heftig wie jetzt die große Finanzkrise. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Corona-Krise zurückblickt, ja, wo es auch am Anfang einen sehr heftigen Einbruch gab, der hat sich sehr schnell wieder erledigt, da war es nach wenigen Monaten wieder vorbei. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich und vor allen Dingen sollte man sich nicht zu sehr nervös machen lassen. Langfristig, und das ist die wichtige Perspektive, hat sich das immer wieder erholt. Und deswegen sagen wir auch immer, gerade wenn man über Aktien und ETFs nachdenkt, 15 Jahre Anlagehorizont, da hat man sich nämlich auch von den schlimmsten Krisen immer wieder erholt.
Okay, aber habe ich dich richtig verstanden? Du sagst, also eigentlich, wenn wir das vergleichen mit dieser riesigen Finanzkrise 2008, war das jetzt nur so ein kleines Kriseleinchen?
Naja, wir hatten einen Einbruch am weltweiten Aktienmarkt, irgendwas in der Größenordnung von 25%, so je nachdem, in welchen Aktienmarkt man genau investiert war. Aber in den großen Finanzkrisen, also zum Beispiel 2007, 2008, da ging es von einem Höchstwert bis zum Tiefpunkt dann im Frühjahr 2009 um 50% nach unten. Und das, auch das, wenn man breit investiert, gestreut investiert ist mit so einem ETF, auch das muss man mal erstmal aushalten können, sollte man aber auch aushalten können, weil auch das hat sich nach ein paar Jahren dann wieder aufgeholt. Das heißt, die Börse hat sich dann tatsächlich über ein paar Jahre wieder verdoppelt, nimmt 100% wieder zugelegt.
Okay, schieben wir die Börse und die Aktien nochmal ein kleines bisschen zurück. Das gucken wir uns gleich nochmal wirklich gesondert an. Aber erstmal so ein generelles Szenario, wenn es ganz schlecht läuft. Nehmen wir jetzt mal an, der Krieg in der Ukraine, der hört nicht auf, sondern vielleicht weitet der sich sogar noch aus. Und vielleicht gibt es dann sogar Krieg bei uns und in anderen europäischen Staaten. Das weiß man ja alles nicht. Was ratet ihr bei Finanztipp? Kann man sich als normaler Mensch auf solche Szenarien überhaupt vorbereiten finanziell?
Ja, ich glaube, man kann sich vor allen Dingen so vorbereiten, dass man mental sich darauf einstellt, dass es tatsächlich auch mal richtig ungemütlich werden kann. Denn letztendlich sind alle großen Krisen in der Vergangenheit immer mit massiven Einschränkungen verbunden gewesen. In der großen Finanzkrise, über die wir schon gesprochen haben, da hatte man ja zuweilen mal die Sorge, dass man gar nicht an sein Geld kommt. Ja, dass also die Banken irgendwie kein Geld mehr rausrücken, weshalb dann Angela Merkel auch vor die Mikrofone treten musste. Und es ist am Ende dann auch nicht so schlimm gekommen. Das heißt, sich zu sagen, wenn ich mein Geld breit gestreut aufgestellt habe, weiß, dass ich nicht zu viel Geld zum Beispiel bei einer Bank habe, dann bin ich für solche Krisenszenarien durchaus gewappnet. Ich sollte halt nicht, das ist eigentlich bei mir selbst das Problem, nicht im entscheidenden Augenblick in Panik verfallen und schlechte Entscheidungen treffen.
Aber auch du hast gerade gesagt, dass man an sein Geld kommt, ist ja auch so eine Angst, dass man eben nicht mehr dran kommt. So ein Angriff, der könnte ja auch unkonventionell, also hybride Angriffe, Hackerangriff auf meine Bank zum Beispiel. Stellen wir uns zusammen mal vor, die legen den Server lahm. Mein Geld auf dem Konto, Aktien im Depot, das ist ja alles nur noch digital da, so als Online-Banking. Kein Mensch hat eine gedruckte und ausgedruckte Firmenstempel-Aktie in der Schreibtischschublade. Alles nur in irgendwelchen Zahlencodes hinterlegt. Mein Geld virtuell in irgendeinem Rechenzentrum. Und wenn dann die ganze IT ausfällt, kann jemand sogar meine Daten und damit meinen ganzen Besitz löschen?
Also, dass man wirklich keine Daten mehr darüber hat, wie viel man besitzt, das ist schon wirklich ein Schreckensszenario. Ich sage nicht, dass das komplett ausgeschlossen ist, aber man malt da, wenn man sowas sagt, schon ziemlich den Teufel an die Wand. Denn natürlich sind diese Rechenzentren mehrfach gesichert, da gibt es ja entsprechende Backup-Systeme und natürlich sind sich die Banken über dieses Risiko durchaus bewusst, denn am Ende haften die natürlich dafür. Und ansonsten gilt natürlich auch da die gesetzliche Einlagensicherung.
Ja, und wie kann ich denn beweisen, auf meinem Konto lagen vielleicht genau diese 100.000 Euro.
Es ist natürlich schon vernünftig, sich ab und zu mal einen Bankauszug oder einen Depotauszug abzuspeichern. Das kann man schon sagen, dass das jetzt nicht alles komplett in der App digital nur da sein sollte. Mhm. Aber grundsätzlich liegt die Wiederherstellungspflicht da bei der Bank.
Und dann passieren manchmal so völlig verrückte Sachen wie in Spanien und in Portugal, dass der Strom für Stunden ausfällt, das Internet natürlich dann auch so nicht mehr funktioniert und natürlich auch kein Bankautomat Geld rausgibt, keine Kreditkarten, keine Bezahl-Apps funktionieren. Was macht man dann?
Also zunächst muss man ja sagen, dass in Deutschland über längere Zeiträume ein Stromausfall und damit auch ein Internetausfall passiert. Und mit längeren Zeiträumen meine ich jetzt eher mehrere Tage. Das ist schon sehr unwahrscheinlich. Also da haben wir schon sehr verlässliche Systeme. Aber, das muss man schon auch ehrlich sagen, ein bisschen Bargeld zu Hause zu haben, eine kleine Bargeldreserve von, ich sag mal, wenigen 100 Euro, das ist grundsätzlich schon keine schlechte Idee. Vor allen Dingen dann, wenn es halt darum geht, letztendlich das Nötigste, sich mit dem Nötigsten versorgen zu können, mit anderen Worten, Lebensmittel einkaufen zu gehen.
Wir halten an dieser Stelle aber mal fest, dass wir doch sehr, sehr, sehr beide hoffen, dass solche Horrorszenarien nie eintreten. Trotzdem gut, sich mal mit dem Worst Case zumindest im Kopf vorbereitet zu haben und auseinandergesetzt zu haben, dann steht man nicht so blank da. Gucken wir jetzt mal auf das große Problem, was aber so Alltag ist. Geld anlegen, wenn die Zeiten stürmisch sind. Saidi, bisher habt ihr von Finanztipp ja in erster Linie geraten. Wenn ihr fürs Alter was tun wollt, dann kauft Aktien. Ist das immer noch aktuell ein guter Tipp?
Ja, das ist immer noch ein sehr guter Tipp, vor allen Dingen, wenn man es eben nicht über einzelne Aktien macht, was man ja gerne mal so denkt, sondern breit gestreut über sogenannte weltweite Aktien-ETFs. Ein Aktien-ETF ist ja nichts anderes als ein Fonds, der letztendlich die Aktien eines bestimmten Index kauft. Also wenn man zum Beispiel den DAX nehmen würde, dann wäre ein DAX-ETF, würde die 40 DAX-Aktien enthalten. Bloß, dass man eben nicht in den DAX investieren sollte, sondern in weltweite ETFs, die zum Beispiel dann, auf den MSCI World, über 1300 Aktien enthalten. Und die bekannten Namen sind natürlich vertreten, von Apple über Microsoft und Amazon bis hin zu Nvidia. Und der Witz an der Sache ist eben, dass da solche Krisen, über die wir ja gerade jetzt eben sprechen, schon mit eingeplant sein müssen. Das heißt, wie ich schon vorher mal gesagt habe, auch ein Rückgang an der Börse um 20, um 30, auch mal um 50%, das muss ich in der bereit sein auszuhalten. Letztendlich über die Zeitperspektive, indem wir sagen, jeder Euro, der da reinfließt, der sollte tendenziell 15 Jahre da liegen können. Und das trifft auch zu, durchaus für Leute, die vielleicht, bei denen die Rente nicht mehr so weit weg ist. Denn in aller Regel werde ich ja das Geld, das ich dort investiere, nicht auf einen Schlag mit Renteneintritt brauchen, sondern dann nach und nach wieder rausholen, sodass das durchaus auch ein Tipp ist für jemanden, der jetzt zum Beispiel schon auf die 60 zugeht und das Geld, wenn man da anlegt, dann sage ich mal eher für den zweiten Teil der Rente ist.
Und das siehst du trotzdem so, obwohl die Leute ja so krass geschockt waren nach Trumps Zollankündigung, Chaos, Kursstürze, 10% und mehr an einem Tag. Kann ich mich, was empfehlt ihr von Finanztipp, wie kann ich mich da als Normalverbraucher vor schützen?
Der Witz ist tatsächlich, man kann sich nicht davor schützen und es geht sogar noch weiter, man sollte sich gar nicht davor schützen. Man muss sich letztendlich vor sich selbst schützen, nämlich tatsächlich in dem Fall nicht zu nervös zu werden, die mit der richtigen Einstellung hinzugehen, also Coolness ist da ein ganz großer Faktor. Ganz große Geduld mitzubringen und zu wissen, auch wenn es noch schlimmer kommt, als es jetzt zuletzt war, das muss man ganz klar sagen, ja, hat sich der weltweite Aktienmarkt wiederholt. Aus einem ganz einfachen Grund. Die Weltwirtschaft geht auch von selbst zu einer radikalen Zollpolitik nicht zugrunde. Es wird trotzdem auf der Welt immer noch genügend Unternehmen geben, die langfristig gute Gewinne erzielen. Und mit so einem weltweiten Aktien-ETF bin ich an diesen Gewinnen letztendlich beteiligt und baue darauf auf durchaus auch mit einem Sparplan gut meine Altersvorsorge auf und ich kann mich, wenn es schon ums Psychologische geht, auch ein bisschen beruhigen. Wenn ich nämlich einen Sparplan auf so einen ETF laufen habe, dann entlaste ich mich auch von dieser ja, monatlichen Entscheidung, soll ich jetzt investieren oder soll ich jetzt nicht investieren, sondern ich investiere einfach konsequent einen bestimmten Prozentsatz meines Einkommens da rein. Und jetzt gerade kann ich mich darüber beruhigen zu sagen, naja, mein nächster Sparplan, der jetzt ausgeführt wird, das ist in meinem Fall auch so, der kauft zu etwas günstigeren Kursen ein.
Okay, ja gut, das ist dann der Vorteil der runtergegangenen Börse. Du hast jetzt das Wort ETF schon häufiger benutzt. Du hast uns auch ein bisschen erklärt, wie das aufgebaut ist. Unsere Hörerin Anja, die hat dazu aber auch nochmal eine wichtige Nachfrage.
Ich würde gerne wissen, ob der Hype um die ETF-Sparpläne wahr ist. Also ob das tatsächlich eine der besten Ideen ist für eine private Altersvorsorge. Oder ob das gut angelegte Marketing-Gags sind von Finanzcoaches und Unternehmen, die einfach nur Geld für ihre Schulungen haben möchten.
Das ist so eine typische Denke, die auch ich als Journalistin immer habe. Ich denke, das kann doch nicht sein, dass alle das gut finden. Wo ist der Haken?
Ja, der Haken liegt eher in den Finanzcoaches, die dann irgendwelche Schulungen verkaufen wollen, denn das brauche ich tatsächlich nicht. ETFs, Aktien-ETFs machen die eigene Altersvorsorge so simpel wie möglich, sodass ich es einfach tatsächlich selbst machen kann. Meine ganze Geldanlage, meine gesamte Altersvorsorge, ich brauche keinen vermeintlichen Berater, der es ja nur wirklich gut meint und in Wirklichkeit dann doch in vielen Fällen auf das eigene Einkommen und die eigene Provision wirklich schaut oder jemanden, der mir eine teure Schulung verkaufen will, denn so ein Sparplan auf einen Aktien-ETF, der ist total simpel selbst angelegt. Ich hole mir so ein entsprechendes Depot, eine entsprechende App aufs Handy, lege dort einen Sparplan an von, ich sage jetzt mal was, 10, 15, vielleicht auch sogar 20% von meinem Einkommen. Das sind schon die Größenordnungen, über die wir bei einer ernsthaften Altersvorsorge reden. Und dann lasse ich das einfach laufen. Und deswegen sage ich mal, es kommt vor allen Dingen auf mich selbst an, dass ich dann die entsprechende Geduld, die entsprechende Ruhe mitbringe, zu sagen, es geht nicht um die Gewinne oder auch die Verluste, die das am nächsten Tag oder im nächsten Monat macht, sondern das Geld, das ich da reinlege, das ist für viel später, in 15, in 20, vielleicht sogar auch bei jüngeren Leuten, in 30 Jahren. Und dann weiß ich einfach, weil das Geld eben in sehr viele verschiedene Aktien fließt, dass dort langfristig ordentliche Gewinne oberhalb der Inflationsrate entstehen werden. Das ist nämlich der eigentliche Clou, nämlich die Inflation langfristig ordentlich zu schlagen. Und ich kann eben schon sagen, so ETFs sind deshalb in aller Munde, weil sie letztendlich die Finanzindustrie nämlich ärgern. Das muss man ganz deutlich sagen. Die sind nämlich unendlich viel billiger als die traditionellen Fonds, die es ja immer noch gibt. Da reden wir über einen Faktor 4, 6, 8, um die billiger sind. Und das ist einfach das perfekte Instrument, dass ich meine Finanzen in die eigenen Hände nehme und mich nicht von komplizierten Finanzprodukten der Finanzindustrie abhängig mache.
Aber ich könnte auch vielleicht reinfallen. Gibt es denn auch schlechte ETFs oder gefährliche ETFs?
Es gibt dann schlechte ETFs oder gefährliche ETFs, wenn ich meine, dass mit diesem weltweiten Aktien-ETF, das ist mir irgendwie zu langweilig. Das kenne ich auch von vielen Finanztipp-Usern, die dann sagen so, das ist irgendwie so durchschnittlich, hier einfach immer nur den Durchschnitt im Aktienmarkt zu machen. Da wird man dann irgendwann mit der Zeit gierig und meint, auf bestimmte Themen setzen zu wollen. Ob das jetzt künstliche Intelligenz ist oder Wasserstoff oder erneuerbare Energien, was sich ja erstmal auf den ersten Blick gut anhört. Aber damit gehe ich dann letztendlich gefährliche Sektorwetten, wie man das nennt, ein. Also ich setze auf einen nur bestimmten Ausschnitt der Industrie. Und das mag auch mal gewaltig in die Hose gehen, denn letztendlich sind wir alle nicht schlauer als der Markt, als die große Schwarmintelligenz, die dahinter steckt. Und wir können alle nicht sagen, was tatsächlich der nächste Hotshit wird, der die nächsten 5 oder 10 Jahre wahnsinnig abgeht. Von solchen Vorhersagen, von solchen Marktmeinungen sollte man sich letztendlich unabhängig machen, das ein Stück weit wegschieben und sagen, ich bringe Ruhe und Geduld mit. Und der beste Schutz letztendlich ist Diversifikation, ist möglichst breite Streuung.
Und das hört sich so an, wenn man den ETF MSCI World hört, dann denkt man ja klar, dass die ganze Welt vertreten. Und zudem hat Stefan, unser Hörer, noch eine Frage.
Ich habe etwas Geld in den MSCI World Index investiert, als Teil von meiner Altersvorsorge. Jetzt frage ich mich, gibt es einen idealen Zeitpunkt, um den aufzulösen und etwaige Gewinne zu realisieren? Speziell im Alter wird vielleicht die Zeit zu knapp, um Einbrüche auszusitzen, also Börseneinbrüche.
Ja, was wir gerade schon hatten, ne? Wenn ich das Gefühl habe, ja, aber ich brauche doch jetzt irgendwie das Geld.
Also es macht einen riesen Unterschied, ob ich das Geld auf einen Schlag brauche, weil ich zum Beispiel am Haus was renovieren muss oder sowas in der Richtung, dann sollte man tatsächlich weit bevor das ansteht, weit vor diesem Zeitpunkt aussteigen. Aber bei den meisten Leuten wird man das Geld eben nicht auf einen Schlag brauchen, sondern man holt sich letztendlich eine kleine Zusatzrente oder auch größere Zusatzrente aus dem Depot und dann kann ich nach und nach verkaufen und mache letztendlich das Gleiche sozusagen umgekehrt, was ich vorher gemacht habe. So wie ich über Jahre und Jahrzehnte vielleicht monatlich angespart habe, so hole ich über Jahre und Jahrzehnte nach und nach etwas von dem Geld raus und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal ein Einbruch passiert, weil ich eben nicht so hohe Verluste dann tatsächlich realisiere. Wichtig ist, dass man nicht zu viel entnimmt. Unsere Regel lautet immer, ja, ein bisschen gemäßigt rausholen, 3% von dem, was am Anfang da ist, pro Jahr rauszuholen, das ist immer so ein ganz guter Anhaltswert und wenn es nur wenn es wirklich richtig, richtig gut läuft, so wie zum Beispiel letztes Jahr, dann kann man sich auch mal einen größeren Urlaub gönnen, das ist dann durchaus auch mal drin.
Okay, und da müssen wir nochmal einhaken, weil du hast gesagt, ja, breit gestreut, ne, alles ganz wichtig. Unser Hörer Daniel, der hat einen wichtigen Punkt gemacht, finde ich, weil er sagt, ja gut, es hört sich so toll breit gestreut an mit MSCI World, aber da ist ja ein großer Anteil amerikanischer Aktien drin, die jetzt unter Trump ganz schön gelitten haben.
Hallo liebes Plus-Minus-Team. Meine Frage bezieht sich auf den MSCI World. Ist das immer noch der sichere Hafen, der es sein sollte, zumal der Amerika-Anteil ja ein recht großer ist? So dass ich mich frage, macht es Sinn, weiter am MSCI World festzuhalten oder gibt es Produkte, die weniger risikobehaftet sind?
Ja, der MSCI World ist schon seit längerem ziemlich in der Kritik für seinen hohen USA-Anteil. Der liegt bei deutlich über 70%. Aber man muss ein bisschen aufpassen, wenn man diesen USA-Anteil immer so plakativ sich anschaut. Das bedeutet ja nur, dass dort zu einem Anteil, einem Marktwert von über 70% US-Unternehmen vertreten sind. Ob das jetzt Microsoft ist, Apple oder Amazon und wie die großen Namen alle lauten. Aber das heißt ja nicht, dass die ihr gesamtes Geschäft in USA machen. Das heißt ja lediglich, dass diese Firmen halt nun mal ihren Hauptsitz in USA haben und natürlich trotzdem in aller Regel Weltkonzerne sind, die einen gehörigen Anteil ihres Geldes, und das muss mich als Investor letztendlich, als Anleger interessieren, ihres Geldes natürlich auch woanders verdienen. Mein Lieblingsbeispiel ist dazu immer die rhetorische Frage, ob Apple auch iPhones in China verkauft. Na, natürlich tun sie das. Und das zeigt sich auch an diversen Zahlen, ne, dass also, das möchte man gar nicht immer meinen, ne, aber dass schon ein erheblicher Anteil, irgendwas 40, teilweise 50% des jeweiligen Umsatzes der US-Konzerne, weltweit, international, außerhalb der USA passieren. Letztendlich kauft man halt die globalisierte Weltwirtschaft insgesamt ein, auch wenn die sehr stark von US-Aktien dominiert ist. Und nochmal, dadurch diese breite Streuung, ja, die als Unternehmer der Weltwirtschaft, so kann man sich ja ein bisschen sehen, als ETF-Investor, kann man sich schon darauf verlassen, dass auch auf solche politischen, turbulenten Zeiten, wie sie derzeit sind, jetzt nicht der komplette Bankrott folgen wird. Und wie wir in der Vergangenheit eben schon gesehen haben, hat die Weltwirtschaft auch deutlich schlimmere Krisen, als wir es derzeit haben, schon ausgehalten. Wie gesagt, auch von 50% immer wieder erholt.
Okay. Es gibt trotzdem noch eine Idee von einem anderen Hörer. Chris hat überlegt, ob er vielleicht ja so ein bisschen den USA ausweichen sollte.
Ich frage mich, wir haben ja aktuell eine multifaktorielle Krise. Macht es Sinn, hier seine Aktien nun ausschließlich auf Länder und Märkte zu fokussieren, die unabhängig sind von globalen Lieferketten? Und wenn ja, welche wären das?
Na, Saidi, hau mal einfach raus.
Ja, das wären so die berühmten Geheimtipps, ne? Von denen ich tatsächlich gar nichts halte. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das
ist keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ja, das ist tatsächlich so der Versuch zu sagen, ich finde irgendwie, ja, die Oasen der Ruhe, der Sicherheit, ja, die sich irgendwie unabhängig gemacht haben, das versuchen sehr viele hochbezahlte Fondsmanager auf dieser Welt und die allermeisten von denen sind dabei nicht erfolgreicher als ETFs.
Und wir gucken mal auf Branchen, ne? Das ist ja auch mal so das Spielchen, ne? Zu gucken, was ist eine Gewinnerbranche, wo geht's so richtig ab. Da ist klar, dass im Moment, wenn man auf die Weltlage guckt, eine Gewinnerbranche, wenn man es so nennen darf, die Rüstungsindustrie ist, ne? So viel Geld, so viele Aufträge, die da im Moment reingesteckt werden. Da kann es ja verlockend sein, solche Aktien sich als Einzelaktien ins Depot zu holen. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, kann man super Gewinne mitmachen, sehe ich ein, aber moralisch und ethisch möchte ich das einfach nicht. Gibt es sowas wie einen Fonds, bei dem ich das ausschließen kann, dass da Rüstung drin ist?
Ja, es gibt solche Fonds und es gibt auch ETFs übrigens, ja, nachhaltige ETFs, die so etwas ausschließen. Und das ist natürlich, wie gesagt, meine ganz persönliche moralische Entscheidung. Finde ich das jetzt gerechtfertigt, in Rüstung zu investieren oder nicht? Genauso wie ich es entscheiden kann, finde ich es gerechtfertigt, zum Beispiel in Atomkraft zu investieren oder nicht. Aber ja, wir haben da zum Beispiel auf unserer Seite finanztipp.de auch Empfehlungen für solche nachhaltigen ETFs, die genau solche Sachen ausschließen und die aber trotzdem immer noch in mehrere hundert Aktien investieren, sodass ich auch mit so einem nachhaltigen ETF dann meine Altersvorsorge bestreiten kann, mit hoffentlich für mich selbst besserem Gewissen, ohne dass ich jetzt zu viel an Streuung hergebe.
Und wenn wir jetzt mal das Kapitel Aktien einmal so zusammenfassen als Fazit. Du sagst, man soll auf jeden Fall immer die Nerven bewahren, Finger stillhalten, Aktien auf lange Sicht aussuchen, breit streuen und auch die, die ran müssen an die Altersvorsorge, nicht sofort alles auf einen Haufen?
Ja, genau, so kann man das gut zusammenfassen, ne, dass man letztendlich dieses Mindset entwickeln muss, ganz ruhig zu bleiben beim Thema weltweites Aktieninvestment und gerade dann, wenn ich eben nicht auf einmal ran muss an die eigene Altersvorsorge, sondern schon stückchenweise da was entnehme, dann tut mir so ein Einbruch, der nach Jahren guter Aktienkurse, das muss man ja auch mal sagen, dass wir schon verwöhnt waren von den letzten Jahren, dann tut mir so ein Einbruch auch nicht so weh.
So, und dann gucken wir noch auf eine andere Sache. Staatsanleihen. Wenn an der Börse man sagt, ach, ich bin irgendwie zu nervös, ich kann das nicht ganz gut die Füße stillhalten, dann retten sich manche in diesen vermeintlich sicheren Hafen Staatsanleihen. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Kurse der amerikanischen Staatsanleihen gucken, die sind auch eingebrochen. Das Vertrauen ist da verspielt. Was bedeutet sowas?
Ja, es ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass wir sagen, für die meisten Privatanleger tatsächlich eher Finger weg von solchen Staatsanleihen oder Rentenfonds oder Renten-ETFs, weil es sind viel kompliziertere Wertpapiere, als man gerne so meinen möchte und die vermeintliche Sicherheit, mit der ist es manchmal dann auch nicht so weit her. Wir sagen ganz klar, zur Sicherheit, für den sicheren Teil, wir sagen ja nicht alles in Aktien-ETFs, sondern das, was man sicher anlegen möchte, vor allen Dingen auf Tagesgeld, vielleicht Festgeld setzen oder vielleicht noch Geldmarkt-ETFs, europäische Geldmarkt-ETFs, denn die schwanken sehr wenig, aber man sieht eben, auch Staatsanleihen sind keine Einbahnstraße.
Können Staaten denn auch pleite gehen?
Ja, auch Staaten können pleite gehen und das kann im Extremfall dazu führen, dass ich von meinen entsprechenden Staatsanleihen dann nichts zurückbekomme oder nur einen Bruchteil. Das heißt, da ist das Geld natürlich dann sehr unsicher. Das wird aber wahrscheinlich nur passieren bei Staaten, die auch ein schlechtes Ranking, eine schlechte Bonität haben. Das heißt, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, dass die USA pleite gehen könnten. Und solche Staatsanleihen zu kaufen von Ländern, die eh schon angeschlagen sind, das ist dann eh mit einem ziemlich hohen Risiko besetzt. Davon würden wir eher abraten.
So, das, was wir bisher besprochen haben, das ist ja so eigentlich Standard, das normale Zeug. Aber jetzt kommt das andere, die heißen Sachen, die gehandelt werden. Kryptowährung. Ziemlich angesagt, sich Krypto zu kaufen und so ein Wallet anzulegen. Und wer da frühzeitig eingestiegen ist, der konnte jetzt schon ordentlich Cash machen. Mit einer Art von Geld, die ja komplett digital funktioniert. Anders als staatliche Währungen wie Euro, Dollar, wird es eben nicht von einer Notenbank rausgegeben, sondern digital geschürft, heißt das, also mit viel Rechnerpower erzeugt. Inzwischen gibt es über 20.000 verschiedene Kryptowährungen. Die bekannteste und auch die am meisten verbreitete ist Bitcoin. Viele von euch kennen vielleicht noch Ether. Bei Nanotelcoin Plex wird es so exotisch, das ist dann was für Insider. Wie das alles funktioniert, könnt ihr euch gerne nochmal genau in unserer großen Krypto-Folge anhören. Die ist noch gar nicht so lange her, 5. März war das. Da klären wir auch einen Teil der Risiken, die mit Krypto verbunden sind. Aber Saidi, was meinst du denn? Taugt Krypto grundsätzlich so als Geldanlage? Und wenn ja, dann nur Bitcoin oder auch was von den anderen?
Egal in welcher Form, ob jetzt Bitcoin, Ether oder andere Coins, würde ich ganz klar in den Bereich der Spekulation setzen und deshalb nicht als seriöse Geldanlage verwenden. Da kann man mal mit kleinem Geld ein bisschen rumspekulieren, um einfach mal das sich auszuprobieren. Aber jetzt, ich sage es mal ganz extrem, die eigene Altersvorsorge, zum Beispiel auf Kryptowährungen aufzubauen, das ist mit einem ungleich höheren Risiko verbunden. Die Schwankungen sind viel extremer als am Aktienmarkt. Das Geschäftsmodell, könnte man sagen, dahinter ist immer noch in Diskussion. Das muss ich einfach rausstellen, ob sich das bewährt. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich will niemanden verbieten, sozusagen am Kryptomarkt unterwegs zu sein, aber bitteschön nur mit ja, gemäßigten Summen und sich auch bewusst zu sein, wenn man da mal Glück hat, einen guten Zeitpunkt erwischt hat, dann darf man sich da über die Gewinne auch freuen. Aber wie gesagt, es kann auch rapide schnell in die andere Richtung gehen.
Krypto, okay, nur was für ganz starke Nerven, für ganz experimentierfreudige. Wenn wir jetzt dann mal auf klassisch wieder gucken, seit Jahrhunderten setzen wir Menschen ja auf Gold als Zahlungsmittel, vor allen Dingen, wenn es auf der Welt irgendwo kracht. Ist das für dich jetzt auch ein guter Klassiker, Saidi?
Also die Frage nach dem Jetzt ist bei Gold tatsächlich falsch gestellt. Man sollte sich gerade bei Gold, ebenso wie am Aktienmarkt übrigens, vom konkreten Zeitpunkt möglichst unabhängig machen. Es ist nicht die Frage, ob Gold jetzt gerade tief steht und man kaufen sollte oder Gold jetzt gerade hoch steht und man deswegen eher verkaufen sollte, sondern Gold ist eben eher auch als langfristige, vor allen Dingen Absicherung zu sehen und da muss man sich von einem konkreten Kurs unabhängig machen, denn es geht nicht darum, ob der jetzt in nächster Zeit steigt oder fällt, sondern eher, wie wir es schon gesagt haben, was passiert in einer richtig großen Krise? Und dann kann man schon davon ausgehen, dass wenn wir über eine schwere Wirtschafts- oder auch Währungskrise reden, sich wahrscheinlich der Goldkurs dann doch deutlich steigern wird und ich dann das Gold auch vernünftig letztendlich als Notreserve umtauschen kann. Aber ob jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist von so einer Spekulation, würde ich mich komplett unabhängig machen.
Wie viel Gramm, würdest du sagen, sollte man vielleicht selber so haben?
Ja, es hängt total von davon ab, wie viel Geld man letztendlich schon hat. Es ist vor allen Dingen etwas, was ja zur Vermögensabsicherung dienen sollte, weniger zum Vermögensaufbau. Das heißt, wenn ich bereits auf einem ordentlichen Vermögen sitze, dann kann ich bis zu 10% da in physischen Münzen und Barren anlegen, muss mich aber dann über eine sichere Aufbewahrung kümmern. Ja, das kann entweder zu Hause, zu Hause sein, dann auch mit einer entsprechenden Hausratversicherung, muss mich eventuell sogar um einen Tresor kümmern oder um eine Aufbewahrung bei einer Bank ja, meines Vertrauens letztendlich, wo ich dann entsprechend ein Schließfach anlegen werde müssen, was natürlich dann auch wieder zumindest ein bisschen was im Jahr kostet.
Ja, Andreas meint da vielleicht die eierlegende Wollmilchsau gefunden zu haben. Der hat nämlich gesagt, da gibt es doch auch so ein Wertpapier.
Hallo Plus-Minus-Team. Meine Frage an den Anlageexperten ist folgende. Also der Goldpreis ist in der derzeitigen Krise auf Höchstpreise gestiegen. Wenn man von weiteren Kurssteigerungen profitieren möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie sieht der Anlageexperte ein Investment in sogenannte Exchange-Traded Commodities?
Das war unser Hörer Andreas, der sich ganz schön schlau gemacht hat. Also vielleicht müssen wir erstmal den Begriff erklären.
Ja, Exchange-Traded Commodities, also ETCs, sind letztendlich Wertpapiere, die typischerweise Rohstoff, ob das jetzt Gold ist, Erdöl oder verschiedene andere Rohstoffe, abbilden und zwar virtuell abbilden. Das heißt, sie sind auch nicht ETFs, das ist nicht das Gleiche, ja, sondern ich habe nicht wirklich, also wenn ich so ein, ich mache jetzt mal ein Beispiel, so ein Gold- oder Rohöl-ETC, machen wir mal so ein Rohöl-ETC, kaufe, besitze ich nicht auf einmal x Tonnen oder x Fässer an Rohöl, sondern letztendlich sind das nur Abbildungen davon. Das heißt, ich habe auch ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Das heißt, wenn der entsprechende Emittent des Wertpapiers pleite geht, dann wäre im schlimmsten Fall mein Geld weg. Insofern würde ich davon tunlichst eher die Finger lassen. Denn letztendlich ist es da wieder eine Spekulation. Man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass sich der Preis und der Kurs so entwickelt, wie ich das erwarte. Denn oftmals sind in den entsprechenden Preis bei sogenannten Futures, die da dahinter liegen, also Wertwarenterminkontrakten sind Erwartungen auf die Zukunft bereits eingepreist und dann muss sich letztendlich zum Beispiel ein Ölpreis schon deutlich besser entwickeln, als ich das vielleicht erwarten würde. Es gibt ja auch viele Goldfonds und auch sogenannte Cetra-Gold und so weiter. Da ist dann physische Besicherung dahinter. Das heißt, da wird auch tatsächlich zugesichert, dass man sich das Gold liefern lassen kann. Aber wir sagen bei Gold ganz, ganz klar, das ist ja für den wirklich schweren Krisenfall, wo ich das Gold letztendlich auch zur Verfügung haben möchte. Und deswegen raten wir eher zum Kauf von physischem Gold bei allen Aufbewahrungsproblemen, die das bietet und nicht zum Kauf von solchen Gold-ETCs.
Okay. Saidi, unsere Fragerunde ist leider schon vorbei. Was mache ich denn noch? Das fehlt mir noch zum Glück. Kurze, knackige Formel. Wenn ich jetzt vielleicht jeden Monat so ein bisschen Geld übrig habe und gucke mir so diese ganzen Zeiten an und habe jetzt so einen Fachmann wie dich hier im Studio, was würdest du so einem Menschen raten?
es möglichst einfach zu halten. Wir sagen ja gerne Finanzprinzip, Vier-Töpfe-Prinzip. Ich habe ein Girokonto, ich habe eine Kreditkarte, ich habe ein Tagesgeldkonto, wo ich super einen Dauerauftrag drauf machen kann. Da kann ich ein bisschen was hinsparen fürs nächste Auto, für den nächsten Urlaub, das, was ich halt so kurzfristig zur Seite bringen möchte. Und wahrscheinlich dann einen etwas größeren Sparplan auf einen weltweiten Aktien-ETF. Und das war es auch schon. Dann habe ich mein Geld optimal verteilt. Und dann geht es vor allen Dingen an die Arbeit bei mir selbst, nämlich nicht zu nervös zu werden, wenn es mal wieder runtergeht. Und ja, ich glaube, dass Trump schon noch ein paar Überraschungen für uns beraten hat. Und das kann schon noch mal weiter nach unten gehen.
Ja, da sind wir gespannt. Das beobachten wir alle genau. Ganz lieben Dank, Saidi Sulilatu. Hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einiges mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall voll viel gelernt. Und nochmal ganz wichtig, bevor ihr jetzt kopflos irgendwas macht, weder Finanztipp noch wir von Plus Minus sagen irgendwie macht genau das und lasst genau das, sondern wir haben hier wirklich nur über generelle Tipps geredet. Ob das dann in eurer speziellen Situation auch die beste Entscheidung ist, das müsst ihr immer selber mit eurem eigenen Kopf, eurem eigenen Gewissen und eben eurem eigenen Wissen klären. Die Verantwortung kann euch dann leider keiner abnehmen. Ich sag danke, Saidi, und ciao zusammen.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite, hat mir großen Spaß gemacht. Und Anna, mach's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Wir würden von euch gerne wissen, wie fandet ihr eigentlich dieses Experiment? Mal was ganz anderes, nicht immer David und ich zusammen, sondern mal einer mit einem Gast. Ihr konntet ja vorher Fragen stellen per WhatsApp und die konntet ihr dann auch mal hören. Also euch im Radio als Mitmach-Podcast, gebt uns mal ein Feedback, ob euch das weitergebracht hat, wie ihr das fandet. Dann machen wir sowas vielleicht öfter. Dankeschön sagen wir an dieser Stelle natürlich an Saidi Sulilatu, der die Antworten gegeben hat. Das Ganze betreut hat als Autor Reinhard Weber und unser Redakteur heute Christian Sachsinger. Dankeschön auch in die Technik. Jo Baumann, liebe Grüße. Wie die aktuelle Finanzlage ist, hängt ja auch immer von den aktuellen politischen Entwicklungen und Nachrichten ab. Da ging es in der letzten Zeit ordentlich rund. Und da braucht man gute Informationen. Eine wichtige und zuverlässige Informationsquelle ist natürlich, ihr kennt sie alle, die Tagesschau. Super, dass es die Tagesschau nicht nur im Fernsehen gibt, sondern auch als spannenden Podcast. Jeden Morgen Infos für euren Tag, und zwar nicht nur das, was so in der Welt passiert, sondern auch ganz konkret die Themen aus eurem Alltag. Was ist mit Kindergeld? Was ist mit Gesundheit, Sicherheit? Auf den Punkt und kompakt in 15 Minuten im Tagesschau-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.